Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Diese Woche hat die anstehende Reform der deutschen Filmförderung wieder mal, muss man sagen, für einige Schlagzeilen gesorgt. Es gab da einen Brandbrief, der sich gegen eine geplante Investitionsverpflichtung gewendet hat. Wie man das einschätzen sollte und was der weitere Weg der Filmförderung in Deutschland ist, für wen sich was ändert, das besprechen wir gleich. Vor über 2 Jahren war sie angekündigt. Jetzt geht die groß angelegte Reform der deutschen Filmförderung in die letzte Runde. Viele in der Filmbranche, wenn man sich umhört, sehen, dass diese Reform so wichtig ist, dass hier die Zukunft des deutschen Films verhandelt wird. Und jetzt, wo der Referentenentwurf des BKM bekannt ist, sind wichtige Teile der Reform plötzlich aber auch wieder umstritten. Die Zeit läuft weg. Nächstes Jahr muss das Filmfördergesetz in Kraft treten. Davor sollte es noch durch den Bundestag. Da kam vor ein paar Tagen zum Beispiel ein Brandbrief von Streamern und Medienverbänden in Umlauf, der vehemente Kritik an bestimmten Teilen dieser Reform übt. Proteste, die gab es auch, als Claudia Roth angekündigt hat, die Dotierung für den deutschen Filmpreis abzuschaffen. Christian Berndt gibt uns einen Überblick über das Ringen um die Reform der deutschen Filmförderung.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die Filmbranche vor wenigen Wochen richtig überrascht. Sie hat die finanzielle Dotierung des deutschen Filmpreises abgeschafft.
Ja, Wahnsinn, dachte ich. Also das ist schon ein Akt, den das BKM da durchgezogen hat, womit, glaube ich, keiner so richtig gerechnet hat, weil diese Dotierung eigentlich nie zur Disposition stand.
Obwohl der Filmproduzent Florian Körner von Gustorf mit Die innere Sicherheit selbst einen Gewinner des Deutschen Filmpreises produziert hat, findet er die Abschaffung der Dotierung sinnvoll. Denn die 3 Millionen Preisgeld für den Siegerfilm gehen jetzt in die kulturelle Filmförderung des Kulturstaatsministeriums, die Claudia Roth nun mehr als verdoppelt hat. Nicht nur diese Stärkung des Arthouse-Films begrüßt Körner von Gustorf, sondern auch die Umstellung der Filmförderung auf ein automatisiertes System, das auch Festivalfilmen zugutekommt. Bisher gab es Referenzpunkte für Fördergelder nur für die Teilnahme eines Films an größeren Filmfestivals wie Berlin oder Cannes. Jetzt zählen dazu auch kleinere sogenannte Nachspielfestivals weltweit.
Das ist ganz wichtig, dass man die Auswertung der deutschen Filme nicht nur mit dem deutschen Kino misst, sondern auch die internationalen Festivals hinzuzieht. Weil das ist der Unterschied zu vielen erfolgreichen Komödien, die in deutschen Kinos erfolgreich sind. Die laufen gar nicht im Ausland auf Festivals.
Damit würde die dürftige internationale Ausstrahlung des deutschen Films erhöht. Körner von Gustorf schaut zuversichtlich auf die geplante Reform der deutschen Filmförderung. Prinzipiell ist auch die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kultur und Medien der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Christiane Schenderlein, mit den Reformplänen einverstanden.
Die Zielrichtung ist in Ordnung. Es gibt 2 Aspekte, die wir auf jeden Fall noch diskutieren wollen und auch müssen. Das betrifft einmal die Förderung der Kinos. Wir haben uns immer sehr stark dafür engagiert, dass das Zukunftsprogramm Kino gut ausgestattet ist, weil für uns Kinos wirklich ein Kulturfaktor sind und es gibt da nach wie vor einen großen Investitionsbedarf.
Ob das seit 2017 existierende Zukunftsprogramm Kino fortgesetzt wird, ist noch unklar. Hier hat man nachgebessert, meint der Berichterstatter Film für die Grünen im Kulturausschuss des Bundestages, Michael Sacher.
Bei dem ersten Referentenentwurf, das ist aber auch schon längst zugegeben und auf Arbeit wieder gelandet, hat man tatsächlich die Kinos nicht ausreichend genug bedacht. Aber das ist sozusagen auch jetzt in der Arbeit. Da gab es ja nochmal ein Extratreffen jetzt nochmal mit den 3 Kinoverbänden. Das ist mittlerweile genug wieder eingearbeitet worden.
Allerdings ist das Zukunftsprogramm Kino im nächsten Haushalt bisher nicht vorgesehen. Würde es nicht verlängert, wäre das für die Kinos, so heißt es aus den Kinoverbänden, eine Katastrophe. Dass aber die Reform des Filmförderungsgesetzes kommt, daran zweifelt auch Christiane Schenderlein nicht. Einwände hat sie allerdings gegen die Reformpläne, die das Filmförderungsgesetz flankieren sollen.
Womit wir grundsätzlich die größten Bauchschmerzen haben, ist die Investitionsverpflichtung. Da unterstützen wir die Kritik auch der Branche, die ja in der vergangenen Woche nochmal einen Brandbrief an Claudia Roth geschickt haben und nochmal deutlich gesagt haben, dass eine Investitionsverpflichtung in Höhe von 20% des Vorjahresnettoumsatzes viel zu hoch ist.
In dem Brandbrief sprechen sich 3 große Anbieter audiovisueller Medien gegen eine Investitionsverpflichtung aus, obwohl es eine solche bereits in 13 europäischen Ländern gibt. Sie soll auch hierzulande Streamer und Fernsehsender verpflichten, in die heimische Produktion zu investieren. Anders als im Brandbrief ist Schenderlein nicht grundsätzlich gegen eine Investitionsabgabe. Auch sie will eine Stärkung des deutschen Produktionsstandortes, der international in den letzten Jahren dramatisch an Konkurrenzfähigkeit verloren hat.
Aber so, dass gleichzeitig die Streamer dennoch auch noch den Filmstandort Deutschland so attraktiv finden, dass sie bereit sind, hier zu investieren.
Dieses Problem sieht Michael Sacher nicht.
Deutschland hat natürlich auch noch andere Qualitäten als Standort, ne? Also ein stabiles politisches System und wenn man die Bahn mal ein bisschen außen vor lässt, auch stabile Infrastruktur. Und international hat es ganz selten wirklich zu einer extremen Abwanderung geführt.
Mit der Höhe der Investitionsabgabe orientiert man sich an Frankreich, aber so Sache, hier werde sicher ein Kompromiss gefunden, wahrscheinlich unterhalb der 20%. Aber einer der wichtigsten Bausteine der Reformpläne ist noch offen, das Steueranreizmodell. Weil dieser Plan Steuergelder kostet, ist die Zustimmung vom Bundesfinanzminister und den Ländern nötig. Die sperren sich bisher. Schenderlein kritisiert, dass sie zu spät in den Reformprozess eingebunden wurden. Michael Sacher ist trotzdem zuversichtlich, dass das Steueranreizmodell nächstes Jahr in Kraft treten kann, spätestens Sommer 2025.
Das wäre auch notwendig, weil dann, ich schätze mal, es wird eine andere Regierung geben unter Umständen.
Und dann müsste man von vorne anfangen. Und das, meint nicht nur Sacher, wäre für den deutschen Film eine Katastrophe.
Die Art und Weise, wie in Deutschland Filme oder Serien entstehen, die soll verändert werden in den nächsten Jahren. Das erhoffen sich jedenfalls viele aus der deutschen Filmbranche durch die Novellierung des Filmfördergesetzes, die nach der Sommerpause dann im Bundestag beraten wird. Wir haben ja schon gehört, dass diese Reform wirklich alle Bereiche der Filmproduktion betreffen wird. Auch die Kinos und Verleiher sollen gestärkt werden. Das ist ein sehr komplexes und vor allem ein sehr bürokratisches Unterfangen. Das macht es jetzt nicht immer leicht, über konkrete Folgen dieser politischen Entscheidung zu sprechen. Aber es ist schon zentral, auch für uns als Filmmagazin immer wieder darüber zu berichten. Und deshalb nehmen wir uns jetzt mal einen Aspekt raus, der etwas durch diese Reform wirklich hinzugewinnen könnte. Erstmalig soll nämlich eine eigenständige Talent-Filmförderung geschaffen werden. Das heißt, der Nachwuchs, die Filmtalente sollen ihre Projekte effektiver, besser produzieren können. Und darüber spreche ich jetzt mit Alexandra Krampe, Filmproduzentin und Co-Geschäftsführerin der Produktionsfirma Julex Film, Mitglied des Vorstandes des Produzentinnenverbands und auch Mitinitiatorin des Forums Talentfilm. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie gehören ja zu denen, die, glaube ich, im Kern ganz zufrieden sind mit den Reformideen, die jetzt öffentlich geworden sind. Bezug nehmend auf den Beitrag, den wir gerade zusammen gehört haben, wundert Sie doch, dass Branchenmitglieder jetzt doch immer wieder protestieren und nicht ganz zufrieden sind?
Nee, es wundert mich nicht, dass diejenigen, die ja in die Verpflichtung genommen werden sollen, nämlich die Streamer und auch die öffentlich-rechtlichen Sender, dagegen protestieren. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Aber für uns als Produzentinnen geht eben diese Anreizförderung, von der sie extrem partizipieren werden, auch in Zukunft, wenn diese denn kommt, geht einher mit dieser Investitionsverpflichtung. Und das muss ineinander greifen, damit eben nicht nur die Gelder abgegriffen und die Rechte ins Ausland getragen werden, sondern das hier in Deutschland passiert.
Mit zusätzlichen Mitteln will ja das BKM wirklich eine eigenständige und gemeinsame Talentförderung von Bund und Ländern etablieren. Ich weiß, dass Sie sich seit Jahren dahinter klemmen, dass sowas Ähnliches mal passiert. Ist das jetzt ein Erfolg? Ist das die richtige Richtung für den deutschen Talentfilm?
Ja, definitiv. Also ich arbeite seit, ich glaube, 8 Jahren jetzt daran, dass diese Talentförderung kommt und wir stehen jetzt vorm Ziel. Würde ich sagen, die Richtlinie ist veröffentlicht, beziehungsweise der Entwurf erstmal. Da gab es jetzt eine Stellungnahmefrist, wo wir alle nochmal die Möglichkeit hatten, darauf hinzuweisen, was vielleicht noch besser geregelt werden könnte. Aber dass das jetzt kommt, dass das beim Kuratorium angesiedelt wird und da wirklich die Anstrengung unternommen wird, die Talente zu fördern beim Start in die Karriere, ist ein Riesenerfolg. Wir hatten einen kleinen Dämpfer, dass nicht die in Aussicht gestellten Budgets zur Verfügung gestellt werden. Aber vielleicht haben wir die Möglichkeit, im Herbst da doch noch hinzukommen. Auf jeden Fall ist das, was jetzt kommt, schon mal ein Riesenerfolg.
Es ist viel in Bewegung. Ja. Ich glaube, man könnte noch mal über das Wort Talentfilm sprechen. Ich glaube, das ist so ein Begriff, der erstmal einem nicht so leicht auf der Zunge liegt. Man denkt vielleicht immer an Debütanten, die machen ihren ersten Film und dann sind sie etabliert. Das ist gar nicht so. Es gibt auch eine neue Begriffsdefinition von Talent, nicht wahr? Also früher war das, ich habe mir das Zitat rausgesucht, ein Film, bei dem die regieführende Person zum ersten oder zum zweiten Mal die alleinige Regieverantwortung für einen Film trägt. Das wird jetzt erweitert für ein Talentdreieck. Wer ist jetzt damit gemeint?
Genau, das war eins unserer Hauptthemen, dass dieser Begriff eben nicht nur über die Regie definiert wird, weil an den Filmhochschulen und auch als Autodidaktinnen entwickeln sich RegisseurInnen, es entwickeln sich DrehbuchautorInnen, es entwickeln sich ProduzentInnen, und wenn danach nur noch die Regie betrachtet wird, ist es schwierig, vor allen Dingen für die ProduzentInnen, wenn sie eigene Firmen gründen, zu starten und gegen die großen Firmen, die schon etabliert sind, zu konkurrieren. Und deswegen war unsere Forderung immer, und die wird jetzt zum Glück erfüllt, dass dieses kreative Kerndreieck, was im Prinzip im Zentrum eines jeden Films steht, was anfängt, den Film zu entwickeln und zu denken und zu planen, dass die zu dritt betrachtet werden und dass mindestens zwei dieser drei Kernpositionen, Drehbuch, Regie und Produktion, müssen aus dem Talentbereich sein, also es muss ihr erster und zweiter oder zweiter Langfilm sein, damit dieser Film dann als Talentfilm gilt. Und Talent ist im Prinzip das, was früher Nachwuchs war, aber Nachwuchs, da fühlten wir uns alle nicht so richtig von gesehen. Das klang so ein bisschen wie Bällebad oder kleine Kinder, und wir sind einfach gestandene, erwachsene Menschen, die in die Branche starten wollen nach der Ausbildung oder als Autodidaktin, und wir sind auch keine 18 oder 17 oder 16 mehr, und mit diesem Begriff Talent ist einfach sehr viel mehr Wertschätzung verbunden. Ja.
Manchmal, wenn ich mich durch diese Referentenentwürfe wühle, habe ich das Gefühl, ich müsste nochmal neu studieren oder zwei, drei Studien abschließen, um das zu verstehen. Das ist ein sehr bürokratisches Monster, und dennoch, wenn ich jetzt ein Nachwuchsfilmer bin und in dieses Talentdreieck falle und jetzt bald meinen nächsten Film machen möchte, was könnte sich durch diese Reform für mich ändern? Also kriege ich leichter Geld? Ist das einfach, geht es schneller zur Produktion? Was wäre im Optimalfall zu erwarten?
Also der Optimalfall fängt damit an, dass aller Voraussicht nach Geld dafür zur Verfügung steht, diesen Film zu entwickeln. Also ich muss mich natürlich wieder darum bewerben und ich muss den Zuschlag bekommen quasi. Aber es ist jetzt endlich mitgedacht, dass auch der Talentfilm eine Drehbuchentwicklung braucht, die nicht nur 3,50 Euro ist. Es ist mitgedacht, dass zwischen Drehbuch und dem Drehstart ja auch noch eine Zeit ist, die irgendwie finanziert werden muss. Auch das soll zukünftig beantragbar sein. Und dann haben wir die Produktionsförderung. Und so wie es aussieht, kommen eben dann vom Bund nicht kleine Summen, sondern ein sehr relevanter Beitrag zur Finanzierung. Das heißt, diese Filme werden sehr, sehr viel schneller finanziert, wenn es gut läuft. Da haben wir eine Regionalförderung, wir haben diese Bundesförderung und wir haben vielleicht noch einen Fernsehsender oder einen Verleih oder einen Weltvertrieb oder eine zweite Regionalförderung. Und dann ist das finanziert und wir müssen nicht 10 Jahre oder 7 Jahre durch die Branche rennen und Geld versuchen zu bekommen für die Filme.
Sprechen wir vielleicht nochmal über das Geld. Das BKM hat für den Talentfilm eine Budgetgrenze von 1,5 Millionen Euro gesetzt. Das klingt erstmal nach viel.
Das klingt erstmal nach viel. Wir würden uns sehr wünschen, dass es die 2 Millionen noch erreicht, also dass Budgets bis zu 2 Millionen erlaubt sind, einfach weil es um den ersten und den zweiten Film geht. Selbst wenn man den ersten noch für ein kleineres Budget macht, wird mit den künstlerischen Entwicklungen auch die künstlerischen Ansprüche wachsen, und künstlerische Ansprüche sind meistens auch mit Geld verbunden. Wir haben Tarifverträge, die auch wir im Talentfilm einhalten müssen. Die Gagen steigen, alles wird teurer in dieser Branche, und deswegen sollte in die Zukunft gedacht werden, auch weil wir verändern es jetzt, aber ja auch für die Zukunft, und deswegen sollte es eigentlich Budgets bis 2 Millionen zulassen, damit wir auch ein breites Filmschaffen abbilden. Und das heißt ja nicht, dass alle mit 2 Millionen Budgets kommen, aber bis dahin sollte es erlaubt sein.
Wir haben ja auch gehört, dass die Auswertung über Filmfestivals gestärkt werden soll. Ich glaube, das ist für Talente auch ganz wichtig. Also nicht jeder läuft dann mit seinem Debütfilm oder mit dem zweiten Film im Wettbewerb von Cannes. Aber wir wissen ja, dass die Landkarte der Filmfestivals riesig ist. Also inwiefern nützt es mir jetzt, dass mein Film, wenn es jetzt mein zweiter ist, jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, in München läuft oder auf einem Nachspielfestival in Wien vielleicht?
Das nützt auf jeden Fall für Sichtbarkeit. Also ein Filmfestival wie München zum Beispiel oder das Max Ophüls oder verschaffen einfach Sichtbarkeit. Die Festivalförderung ist leider was noch nicht so ganz klar ist und noch nicht im Moment im Zentrum der Betrachtung steht. Auch die Verwerter oder die Verleiher sind noch dabei zu fordern, dass es noch mehr Unterstützung braucht. Wir hatten auch eigentlich gehofft, dass es für die Talentförderung eine Verleihförderung gibt, eine automatische für die dort im Kuratorium junger deutscher Film gefördert werden. Das zeichnet sich ab, dass das wahrscheinlich nicht kommen wird, aber wir würden gerne noch Bausteine haben in dieser Förderung, die helfen, diese Auswertung von Anfang an mitzudenken, also einen Festivalstart mitzudenken, mitzudenken, wie wir die Zuschauer erreichen.
Mhm. Wird denn der Talentfilm, das sind ja so Begriffe, die auch für junge Menschen, und jung ist jetzt, ne, ganz klar dieser neuen Definition geschuldet, können wir sagen, dass durch die Reform der Talentfilm diverser wird, dass Chancengleichheit geschaffen wird, auch für Frauen mehr Möglichkeiten geschaffen werden, für ihre Filme zu finanzieren?
Da bin ich etwas zögerlich. Ja. Also aus meiner persönlichen Sicht fehlen genau diese Werkzeuge noch, die genau das wirklich im Blick haben und darauf hinarbeiten, dass wir Fördermittel zu 50% an Frauen vergeben, dass eine Diversitätsquote da ist. Das ist noch so ein Buch, was noch geschrieben werden muss, glaube ich, in den Monaten, die jetzt noch kommen, weil paritätisch und divers besetzte Jurys sind, glaube ich, ein Schritt und ein wichtiger Schritt, aber die Leute müssen erstmal dahin kommen. Also sie müssen vorher das Vertrauen finden und da brauchen unter Umständen einige Personen Anreize und irgendwas in der Hand, um den Frauen und den divers gelesenen Personen Dinge zuzutrauen und Gelder in die Hand zu geben.
Und wenn wir jetzt vielleicht mal die vielen kleinen Details, über die wir gerade gesprochen haben, außer Acht lassen, würden Sie jetzt sagen, unterm Strich ist die Reform ein richtiger Weg oder bleibt es eher bei einem Reförmchen?
Nein, es ist ein richtiger Weg. Es ist der richtige Weg und all das, was sich jetzt abzeichnet, ist eine Riesenreform für die Filmfinanzierung, nicht nur in der Talentförderung, sondern auch in der großen Förderung. Da ist genau das Gleiche ja, dass es schneller gehen soll, dass dieser Fördertourismus aufhört und. Und wenn all das kommt, was angekündigt ist, ist das ein Riesenschritt für die Branche.
Wir werden die Branche weiterhin beobachten, auch der Weg dieser Filmfördergesetzes. Bis dahin sprach ich mit Alexandra Krampe, Filmproduzentin und Mitglied im Vorstand des Produzentinnenverbandes. Vielen Dank für den Besuch.
Danke.
Dreimal war der Schauspieler Viggo Mortensen für den Oscar nominiert, aber bislang hat er den Preis als bester Darsteller noch nicht bekommen können. Dabei ist das schon eine sehr beeindruckende Reihe an Figuren, die er da der Filmgeschichte geschenkt hat. Da ist der edle König Aragorn aus dem Herr der Ringe, der russische Racheengel in Eastern Promises von David Cronenberg oder der zottlige Aussteigervater in Captain Fantastic. Aber Viggo Mortensen ist nicht nur Schauspieler, preisgekrönter Schauspieler natürlich, er ist Fotograf. Er veröffentlicht regelmäßig Gedichtsbände und vor 4 Jahren, da kam Viggo Mortensens erste Regiearbeit in unsere Kinos. Falling war der Titel, ein Drama über Trauer und Verlust, sehr ernst. Und nächste Woche, dann sehen wir schon seinen zweiten Film in unseren Kinos. Der Titel diesmal The Dead Don't Hurt, eine völlig andere Geschichte, ein Western. Und mehr darüber weiß meine Vollbild-Kollegin Susanne Burg, die mit Viggo Mortensen in München beim Filmfest sprechen konnte.
Für Viggo Mortensen ist das sein Herzensprojekt. Er hat das Drehbuch geschrieben, die Musik komponiert und er spielt auch die männliche Hauptrolle. Viggo Mortensen erzählt hier in Form eines Western eine Liebesgeschichte. Und zwar die zwischen zwei Einwanderern, der Franco-Kanadier Vivienne, gespielt von Vicky Krebs, und von Holger Olsen, eben gespielt von Viggo Mortensen. Die beiden wollen sich in einem kleinen Städtchen in Nevada ein Leben aufbauen. Ein Städtchen, in dem es einen korrupten Bürgermeister gibt und auch ziemlich viel Geschacher hinter den Kulissen. Ja, und dann bricht der Bürgerkrieg aus.
Wenn ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten darf, wir brauchen noch Freiwillige für die Unionsarmee. Wir suchen ehrenhafte Männer.
Ja, ich denke darüber nach, mich zu verpflichten.
Das ist nicht deine Heimat.
Es ist einfach das Richtige, gegen die Sklaverei zu kämpfen.
Wir haben jetzt ein gemeinsames Leben. Es fängt doch gerade erst an.
Aber Olsen geht trotzdem und lässt Vivienne zurück. Die kümmert sich weiter ums Blumenbeet, arbeitet im Saloon und wird von einem psychopathischen Sadisten vergewaltigt. Wir sind als ZuschauerInnen an ihrer Seite. Sie macht einfach weiter und als Olsen aus dem Krieg zurückkommt, da fragt sie dann nur, und wie war dein Krieg? Und erzählt ist das nicht chronologisch und mit einem eher langsam melancholischen Blick. Ich habe Viggo Mortensen beim Filmfest in München getroffen und mich mit ihm unterhalten. Und zuerst habe ich ihn auf sein Spielfilmdebüt als Regisseur angesprochen, auf Falling. Das handelte ja von der schwierigen Beziehung zwischen Eltern und Kindern, vom Älterwerden, von Erinnerungen, von Vergebung und von der Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz. Viele Themen, die wir auch hier in diesem Film wiederfinden können. Und deswegen wollte ich von ihm wissen, was bringt Sie dazu, diese Themen wieder aufzugreifen?
Well, it's very important to me, obviously. I think as much as one is tempted to take revenge.
Diese Themen sind offensichtlich wichtig für mich. So sehr man auch versucht ist, sich zu rächen oder das letzte Wort im Leben zu haben, im Kleinen wie im Großen, als Individuum und als Bürger eines Landes, als Mensch in dieser Welt, so sehr denke ich, dass Vergebung wichtiger ist als Rache. Es ist zwar gesund, seine Gefühle und Wünsche zu äußern, aber ich glaube, dass es für eine funktionierende Beziehung und für eine funktionierende Gesellschaft wichtiger ist, sich selbst und anderen zu vergeben, als sich zu rächen und das letzte Wort zu haben.
Vergebung und Rache sind große Themen in diesem Film, Themen, die sich in Werken seit der griechischen Mythologie wiederfinden. War der Western für Sie in einem US-amerikanischen Kontext das Genre Ihrer Wahl, um diese Themen zu erforschen?
My point of departure is never conceptual. Ideological, political. I'm just writing a story.
Mein Ausgangspunkt ist nie konzeptionell, ideologisch oder politisch. Ich bin einfach der Meinung, dass Vergebung wichtig ist und ein wesentliches Element für eine funktionierende Beziehung. In unserer Geschichte ist es eine Liebesgeschichte zwischen unserer Hauptfigur Vivienne und ihrem Partner Olsen. In jeder Beziehung, in der eine der beiden Parteien nicht bereit ist, sich an die andere anzupassen und sich weiterzuentwickeln, wird diese Beziehung auf lange Sicht nicht gut funktionieren. Aber wir sehen in The Dead Don't Hurt, dass sowohl Vivienne als auch Olsen zumindest ein gewisses Interesse daran zeigen, was der andere fühlt und denkt. Das ist der Anfang des Verzeihens. Vergeben bedeutet einfach verstehen.
Forgiving just means understanding, I think, essentially. There is violence in the story. It's part of the setting. It's also part of the genre. And we were trying to make a classic Western.
In der Geschichte gibt es auch Gewalt. Das ist Teil des Settings und des Genres. Und wir haben versucht, einen klassischen Western zu drehen. Der Unterschied besteht darin, dass die Hauptfigur eine Frau ist und dass man immer bei ihr bleibt, auch wenn der Mann in den Krieg zieht. Das sieht man in Western selten. Es scheint immer interessanter zu sein, den Mann zu begleiten und zu sehen, was er vorhat. Die Frau bleibt meist auf der Strecke. Und ich war einfach neugierig, was mit Mädchen und Frauen passiert, wenn ihre Väter, ihre Brüder, ihre Söhne, ihre Partner weggehen und in den Krieg ziehen. Das ist etwas, was in den Chroniken des 19. Jahrhunderts nicht erzählt wurde, weder von Journalisten noch von Romanautoren. Sie interessierten sich vielmehr für Gesetzlose, Sheriffs und Bankräuber, für die Expansion nach Westen und die Konkurrenz der Eisenbahn, für den Kampf zwischen Viehzüchtern und Schafzüchtern. Das war später in den Filmen genauso. Es waren die immer gleichen Geschichten, ob sie nun in den Anfängen des Western-Genres erzählt wurden oder später auch in Europa, in Deutschland, Jugoslawien, Spanien, sogar in dänischen Filmen. Nicht einmal Regisseurinnen waren so sehr daran interessiert, eine Geschichte über eine Frau zu erzählen. Es gab zwar Hauptrollen, die von Frauen gespielt wurden, aber das waren in der Regel außergewöhnliche Frauen, Besitzerinnen von großen Ranches, Saloons oder sie waren unglaublich schön oder exotisch. In unserer Geschichte geht es um eine relativ gewöhnliche Frau und ihre gewöhnlichen Probleme.
In our story it's a story about a relatively ordinary woman and the problems she faces.
Und diese Frau Vivienne ist Franco-Kanadierin. Olsen kommt aus Dänemark. Sie sind also Einwanderer, so wie auch der spanische Klavierspieler im Saloon. Sie haben gesagt, dass Sie den klassischen Western verwendet haben, aber ich habe das Gefühl, dass der Film auch einen gewissen zeitgenössischen Ansatz hat. Die Beziehung von Vivienne und Olsen zum Beispiel ist in vielerlei Hinsicht sehr modern. Inwieweit wollten Sie auch das Gefüge untersuchen, aus dem die USA bestehen? Ein Gefüge von Diskriminierung, Korruption und Gewalt. Also wie sehr wollen Sie darüber auch über die heutige Zeit reflektieren?
I wasn't thinking about the times today in writing it. You can obviously, I think any story where you have human beings.
Ich habe nicht an die heutige Zeit gedacht, als ich ihn schrieb. Aber ich denke, jede Geschichte, in der es um Menschen geht, in der die Geschichte gut gespielt ist und in der Menschen auf der Leinwand zu sehen sind, führt natürlich dazu, dass man über seine eigene Zeit, seine Familie und seine Gesellschaft nachdenkt. Aber es war uns wichtig, dass der Saloon historisch korrekt aussieht, auch die Waffen, die Kleidung und die Pferde. Es war mir auch wichtig, dass die gesprochenen Sprachen und die ethnische Zugehörigkeit der Menschen die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln. Wenn man kein Indigener war, kam man von vielen verschiedenen Orten. Und so war der Westen wirklich. Und so ist die Geschichte auch heute noch. Sogar noch mehr. Ich habe also nur versucht, genau zu sein. Ich wollte eine einfache und elegante Geschichte erzählen, Eine, bei der man nicht so sehr darüber nachdenkt, wie die Kamera diese Dinge sieht, sondern bei der man wirklich an die Landschaften und die Figuren glaubt und an das, was mit ihnen geschieht. Ich wollte, dass es sich anfühlt wie in dieser Zeit. Schon als Junge habe ich Filme geliebt, bei denen ich das Gefühl hatte, oh ja, das ist echt. Ich wünschte, ich wäre dort gewesen. Ich kann mir vorstellen, dort zu sein. Das war die Idee.
Like that time, you know, even as a boy, I loved movies where I felt like, oh yeah, it's real. I wish I was there. I can imagine being there. That's the idea.
Und was die Erforschung von Themen wie Diskriminierung, Korruption und Gewalt angeht, die auch heute noch weit verbreitet sind, war das auch ein Anliegen?
Yeah, I mean, it was that way then. It continues to be that way now. There have been improvements, obviously, but
ja, so war es damals und so ist es auch heute noch. Es hat Verbesserungen gegeben, aber die Menschen haben immer noch Vorurteile. Und mit jeder neuen Generation wird das immer so sein. Den Kindern muss beigebracht werden, dass sie keine Angst vor denen haben müssen, die anders sind, die anders aussehen, die anders klingen. Denn Gewalt entsteht in der Regel aus Angst. Das ist die Quelle der Gewalt. Man fürchtet den anderen. Man muss ihn eliminieren oder zur Seite schieben oder ihn zumindest ignorieren. So war es damals, so ist es heute, trotz der Verbesserungen.
Es ist, wie erwähnt, ihr zweiter Spielfilm als Regisseur. Gestern war Kate Winslet hier in München. Sie hat ja ihren neuen Film auch produziert.
Wie heißt der Film?
It's called The Photographer.
The Photographer, über die Fotografin Lee Miller. Kate Winslet sprach viel davon, ihre Karriere selbst in die Hand zu nehmen. Sie, Viggo Mortensen, haben hier Regie geführt. Ist eine Motivation dabei für Sie auch, mehr Kontrolle über den kreativen Prozess zu haben?
Possibly, but I've always from the beginning, I've always been interested in the collective.
Möglicherweise. Ich habe mich von Anfang an für die kollektive Natur der Arbeit interessiert. Ich war schon immer fasziniert von dem Prozess, ein Drehbuch auf die Leinwand zu bringen. Wie sieht diese Reise aus? Am Anfang wusste ich nicht viel darüber. Aber ich habe schnell gelernt, dass es ein sehr komplizierter Prozess ist. Und ich habe mich immer nicht nur für die Schauspielerei und die Arbeit der anderen Schauspieler interessiert, sondern auch dafür, was der Kostümbildner macht. Warum ist das Licht so, wie es ist? Bevor ich Schauspieler wurde, war ich Fotograf und Drehbuchautor. Also habe ich mich immer für die Wahl der Objektive interessiert, wie viele Aufnahmen für eine Szene gebraucht werden, wie viele Takes. Und vor allem, wie der Regisseur mit der Crew und den Schauspielern kommuniziert. Ich glaube, ich habe immer gehofft, dass ich eines Tages Regie führe. Ich habe es sogar vor 30 Jahren versucht. Ich hatte ein Drehbuch, ich hatte einen Teil der Finanzierung, aber es war nicht genug Geld. Und als ich begonnen habe, mehr als Schauspieler zu arbeiten, habe ich das Projekt auf die Seite gelegt. Aber ich habe weitergeschrieben. Und erst mit 60 Jahren habe ich meinen ersten Film gedreht. Er hieß Falling. Und es war wahrscheinlich gut, dass ich gewartet habe, denn ich habe vorher mit wirklich guten Regisseuren und Regisseurinnen gearbeitet, die wirklich wissen, wie man einen Dreh durchführt, ihn vorbereitet und mit der Crew und den Schauspielern kommuniziert.
To prepare it and to communicate with the crew and the cast.
Sagt Viggo Mortensen, Hauptdarsteller, Drehbuchautor, Produzent und Regisseur des Films The Dead Don't Hurt, im Gespräch mit Susanne Burg. Der Western kommt Donnerstag in die deutschen Kinos. An diesem Wochenende geht im Berliner kommunalen Kino Babylon im Rahmen des Festivals Big Cuba eine umfangreiche Retrospektive über das unabhängige Kino Kubas zu Ende. Das ist schon besonders, denn in Kuba darf es eigentlich keinen unabhängig vom Staat produzierten Kinofilm geben. Doch die Filmemachenden haben es dem Staat abgetrotzt, diese internationale Filmszene. Einer ihrer Vorkämpfer ist Fernando Perez. Seinen Filmen war auf dem Berliner Festival eine große Hommage gewidmet. Peter B. Schumann berichtet.
Zum ersten Mal hat sich Kubas unabhängiger Film auf der Kassler Documenta vor 2 Jahren in Deutschland als ein Projekt des kulturellen Widerstands gezeigt. So politisch wollte jedoch Timothy Gossmann, der Leiter des Babylon, seine gesamte Kulturschau nicht verstanden wissen. Deshalb hatte sie unter den unsäglichen Titel Big Cuba gestellt. Organisiert hat die Retrospektive der kubanische Filmemacher Ricardo Bacallao. Und der gab dieser Reihe schon einen politischen Akzent.
Quiero tener un festival que Ich wollte ein Festival verschiedener Tendenzen unseres Films machen und Werke zeigen, die innerhalb und außerhalb Kubas geschaffen wurden. Denn die Kultur ist das Einzige, das uns heute noch verbindet.
Die Werkschau enthielt damit viele Filme, die zwar auf der Insel entstanden, dort aber verboten sind und nur im Ausland aufgeführt werden können, wie Miguel Coyulas berühmter Spielfilm Memorias del Desarrollo, Erinnerungen an die Entwicklung. Eine aktuelle Fassung des berühmten Klassikers Erinnerungen an die Unterentwicklung von Tomás Gutiérrez Alea. Coyula geht 40 Jahre später derart kritisch mit der kubanischen Revolution und ihrem säulenheiligen Fidel Castro um, dass die Zensoren den Film verbannten und die übrigen Arbeiten Coyulas gleich mit. Oder auch La Habana de Fito von Juan Pin Pilar, ein Dokumentarfilm über den Auftritt von Fito Páez, einem der berühmtesten Rocksänger Argentiniens. Er hat sich dabei über einige Mythen der kubanischen Revolution sehr despektierlich geäußert. Um diese Sequenzen gekürzt, strahlte zwar das staatliche Fernsehen den Film aus, danach wurde er jedoch verboten. Das führte zu einer beispiellosen Protestwelle, an der sich nahezu 500 Kulturschaffende beteiligten. Den spektakulärsten Kulturskandal in der Frühzeit der kubanischen Revolution von 1971 rekonstruierte Pavel Giraud in El Caso Padilla, der Fall Padilla. Der mehrfach ausgezeichnete Poet Heberto Padilla war wegen einiger kritischer Meinungen von der Staatssicherheit als Konterrevolutionär verhaftet und erst nach einer erzwungenen öffentlichen Selbstkritik freigelassen worden. Diese unsägliche Behandlung eines Intellektuellen führte zum Bruch von großen Teilen der Linken mit Castros Revolution. Zentrum dieses Festivals des unabhängigen Kinos war die umfangreiche Werkschau von Fernando Pérez. Der 80-Jährige ist der einzige noch aktive Regisseur der großen Zeit der kubanischen Kinematografie. Schon vor Jahren hat er die staatlich zensierte Produktion verlassen und mit europäischer Unterstützung weitergearbeitet. Denn er ist überzeugt,
seit den 2000er Jahren steht das unabhängige Kino für den kubanischen Film. Es hat uns viel Mühe gekostet, dass dieser Begriff überhaupt offiziell anerkannt wurde und dass wir ohne den staatlichen Apparat drehen dürfen. Wir konnten einfach nicht mehr diese völlig überholte Filmpolitik hinnehmen und kämpfen seit Jahren für ihre Erneuerung. Aber die Offiziellen sperren sich bis heute gegen jede Veränderung.
Nachdem der Staat alle Dialogangebote ausgeschlagen hat, haben sich die Filmschaffenden selbstständig gemacht und sich in der Assembleia de Cineastas organisiert. Sie ist inzwischen die einzige halbwegs geduldete oppositionelle Kulturorganisation. Und Fernando Pérez ist einer ihrer Wortführer.
Es ist uns gelungen, diesen Raum zu schaffen. Wir wissen, dass wir niemals offiziell anerkannt werden, aber wir verbreiten uns über die sozialen Medien. Einen eigenen Ort kriegen wir auch nicht. Wir treffen uns, wo wir können. Wir haben auch eine Zeitschrift auf die Beine gestellt, in der wir unsere Probleme diskutieren und unsere Ideen formulieren von einem nationalen, offenen und inklusiven Kino, von dem wir träumen.
Ein Spielfilm über José Martí, Kubas Nationalhelden des 19. Jahrhunderts, ragte unter den vielen Werken von Fernando Pérez heraus. Darin befreit er Martí vom Staub der Geschichte und stellt ihn als Freiheitskämpfer dar, der gegen die spanischen Unterdrücker seine Meinungsfreiheit verteidigt. Ein historischer Fall, der die politische Haltung nicht nur seines Regisseurs demonstriert.
Eindrücke vom Big Cuba Festival in Berlin, gesammelt von Peter B. Schumann. Seien wir ehrlich, das Sommerloch hat auch mit voller Wucht das Kino getroffen. Kaum ein Verleih, der in den kommenden Tagen wirklich wichtige, große Filme auf unsere Leinwände lässt. Daher lohnt ja vielleicht der Blick auf Mediatheken und Streamingdienste, die sich sehr darum bemühen, uns Filmfreunde auch im Sommer mit einem guten Programm zu locken. Ein Streamingdienst, dem das immer wieder ganz gut gelingt, das ist Mubi.com. Dort steht der ganze August unter anderem unter dem Zeichen von Filmen über Autorinnen und Autoren. Zwischen den Zeilen, Schriftstellerinnen im Film heißt diese Reihe, mit Dokuporträts über das Wesen von Literaturbetrieben bis hin zu Spielfilmen über Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der Schaffenskrise, aber auch klassische Romanadaptionen sind vorbei. Anke Lewicke hat sich für uns durch das Programm geguckt. Erstmal hallo Anke.
Hallo Patrick.
Anke, erstmal ganz unabhängig von der Mubi-Reihe, welcher Film, welche Szene fällt dir denn ein, wenn es um das Schreiben, um Schriftsteller im Film geht? Ich mach mal vielleicht den Anfang. Mir fällt da wirklich so ein Akt auch der Gewalt ein, Misery, auf der Grundlage von Stephen King.
Mit der Axt.
Mit der Axt, wo der Fan den Schriftsteller kidnappt, weil der Fan nicht möchte, dass die Lieblingsschriftsteller, also dass die Lieblingsromanfigur umgebracht wird. Also das Verhältnis Fan und Schriftsteller, die Kraft der Fiktion über die Fans, das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema. Also das würde mir auffallen. Vor allem, weil Kathy Bates einen Oscar für diese Rolle gewonnen hat und Kathy Bates spielt dieses fiese, brutale wirklich herausragend.
Ja, was mir als erstes in den Sinn kommt, sind so alte mechanische Schreibmaschinen. Und dann sieht man immer die Finger über die Tasten fliegen, dann wird so rechts mit der Hand der Hebel gehaut, eine Zeile ist weitergeschrieben, dann neues Papier eingefädelt und man merkt, oh, bei dem Schriftsteller, der Schriftstellerin läuft es gut, aber ich kann mich dann eher mit dem anderen identifizieren. Und da gibt es ziemlich nicht viele Filme drüber, über den Blackout, über die Schreibblockade. Und am eingängigsten ist da vielleicht dann doch Stanley Kubricks Shining. Jack Nicholson verbringt da mit seiner Familie einen Winter als Hausmeister in einem großen Hotel in den Bergen. Und irgendwann entdeckt die Frau, was er da schreibt. Das sind 500 Manuskriptseiten und da steht immer nur derselbe Satz drauf. All work and no play makes Jack a dull boy. Merkwürdigerweise wird das im Deutschen eingeblendet als, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Ja, und dieser eine Satz ist in allen möglichen Varianten getippt, mal mit 1,5 Abstand, mal in Gedichtform. Und ich finde das ganz gut, weil hier sieht man eben, wie ein Manuskript, das hat man ja häufig, so eine Unheimlichkeit mit reinbringt in einen Film, also ein Manuskript, was in der Mache ist. Und hier dieses Buch ist ja letztlich der blanke Horror.
Wie gefällt es dir? Gefällt es dir?
Ich finde das ja interessant, dass uns beiden im ersten Moment, wenn es um Schriftsteller im Kino oder im Film geht, Horrorfilme einfallen. Das sagt ja vielleicht schon einiges. Wie schwer sich das Kino auch tut, eben diesen kreativen Akt des Schreibens zu visualisieren. Also da sitzt jemand und tippt, ja, oder schiebt eben die Schreibmaschine von links nach rechts und dann füllen sich magisch die Seiten. Ja, das ist jetzt noch kein Kinofilm und ehrlich gesagt ist das visuell noch nicht spannend genug. Aber das Kino hat ja Möglichkeit, Worte und Sätze zu bebildern, ja, das kann auch dann schon abgefahren werden. Ein schönes Beispiel, das man jetzt bei Mubi sehen kann, ist Wong Kar-wais Science-Fiction-Film 2046. Man weiß doch letztlich nie, ob man sich jetzt hier in der Realität befindet oder schon in der Fiktion des Autors.
Ja. Ja, das Kino ist schon manchmal ganz schön clever. Also es macht uns dann ja doch vertraut mit dem Schriftsteller, mit der Schriftstellerin, dass man doch ganz neugierig ist. Und hier wird eben der Schriftsteller von Tony Leung gespielt, dem Schauspieler aus Hongkong, sehr sanftmütig wie immer mit so einem Schnauzbart. Und er schreibt noch mit einem Füllfederhalter. Und dieses Kratzen hat dann auf einmal eine Spannung. Und dann gehen eben die Bilder los und der Roman, den er schreibt, da verliert er sich so in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Deshalb ist es auch in Science-Fiction ziemlich futuristisch alles. Und er stellt dann fest, er schreibt natürlich letztlich über sich selbst. Und zusammengehalten werden diese ganzen Bewusstseinsrealitätsebenen eben durch Belcanto-Arien oder durch so sehr schöne Rumba-Klänge. Also du hast schon recht, das ist alles sehr abgefahren und es geht natürlich wie bei Wong Kar-wai immer um Gefühle, Liebe und diese Zustände entwickeln dann ihre ganz eigene Zeitlichkeit.
Das ist ja vielleicht für den einen oder anderen etwas zu abgefahren. Da hat diese Mubi-Reihe natürlich auch noch ein anderes Spektrum von Filmen, ganz klassische Porträtfilme, wo es um Autorinnen und Autoren geht, um ihr Leben auch, um ihr Wirken und ihren Einfluss auf Gesellschaft. Und da geht es in dem Fall um einen Schriftsteller, der in den letzten Jahren einen unglaublichen Aufschub erlebt hat an Aufmerksamkeit, an Neuauflagen, James Baldwin.
Ja, und zwar ist das ein Film von 1970, Meeting the Man, James Baldwin in Paris. Und da ist er das zweite Mal eben, ja, man kann schon sagen, nach Paris geflüchtet. Und er wird da so an sehr prominenten Stellen immer interviewt. Und natürlich spürt man, dass er ja doch einiges schon häufiger mal so gesagt hat. Aber er ringt wirklich mit sich selbst, um andere Worte nochmal zu finden, um sich seiner Situation, eben auch seine Situation als Schwarzer nochmal so zu vergewissern. Und er stellt dann natürlich auch die Frage, würde er überhaupt irgendwo politisches Asyl bekommen? Und mit diesen ganzen Antworten, mit diesem Interview im Kopf, auch wenn man ihn dann gesehen hat, liest man natürlich die Bücher auch nochmal anders. Also das kann das Kino auch nochmal leisten, dass man so ja eine größere Bandbreite an Lesarten zur Verfügung gestellt bekommt.
Du hast ja schon einen Film erwähnt, wo es um Schreibblockaden geht. Der Kreis schließt sich dann in der Reihe, wenn man auf den koreanischen Film Die Schriftstellerin, ihr Film und ein glücklicher Zufall des Südkoreaners Hang Sang-soo blickt. Da geht es ja auch um eine Schriftstellerin in der Schaffenskrise. Und Anke, das ist auch ein Film, der uns vielleicht zeigt, dass Literatur als Material für einen Film in asiatischen Kino noch anders verhandelt wird. Nicht wahr? Im Westen ist das vielleicht so Material irgendwie oder ein Porträt. Aber hier schien mir das fast schon als Lebensphilosophie durchzugehen.
Ja, das kann man auf alle Fälle sagen. Das ist ein sehr lebensphilosophischer Film. Vielleicht ist er deshalb auch in Schwarz-Weiß gedreht, weil dadurch bekommen die Gedanken, die der Film sich über das Schreiben, aber auch über das Kino macht, nochmal so was sehr Abstrahierendes, vielleicht etwas Allgemeineres, Diskursives. Also die Schriftstellerin will dann ja auch irgendwann einen Film drehen. Und was ich so toll finde, ist, bei Hong Sang-soo wird ja immer getrunken, hier natürlich auch. Und wir haben ja so häufig Filme gesehen, wo Künstler, eben auch Autorinnen und Autoren, eben einen Hang zu Exzessen, Drogen haben, dann erst schreiben können. Wir sehen dann, wie ihre abgefahrenen Visionen Gestalt abnehmen. Und hier ist das einfach so runtergekocht. Da sitzen sie alle an einem Tisch und da wird so der Riss in der Schüssel ganz einfach so, ja, zugeprostet. Da sagen sie einfach trinken und schreiben.
Zwischen den Zeilen. SchriftstellerInnen im Film, so heißt offiziell die Filmreihe, die man den ganzen August über auf dem Streamingdienst Mubi.com sehen kann. Anke Lewicke gab uns einen kleinen Einblick in die vielen Filme und unterschiedlichen Ansätzen, wie das Kino, das Schreiben und das Leben der Schreibenden zeigt. Vielen Dank, Anke. In gut einem Monat, da wird Regisseur Tim Burton der Star des Filmfestivals von Venedig sein. Denn dann eröffnet sein neuester Film Beetlejuice 2 das internationale Festival am Lido. In Berlin, da kann man aber jetzt schon in die düsteren romantischen Welten von Tim Burton eintauchen. In einer immersiven, groß angelegten Ausstellung, in der man in Tim Burton eben nicht nur den gefeierten Filmregisseur sehen kann, sondern auch einen talentierten Designer, Illustratoren, Fotografen und sogar Maler. Tim Burtons Labyrinth heißt die Ausstellung und Arkadiusz Huber hat sie für uns besucht.
Durch einen riesigen offenen Mund mit spitzen Zähnen samt roten Vorhang gelangt man in Tim Burtons Universum. Mysteriös geht es weiter in einen Vorraum, in dem man interaktiv einen Buzzer drückt, der jedem Besucher per Zufallsprinzip eine von vier Türen für den individuellen Ausstellungsrundgang empfiehlt, sodass kein Besucher alle Räume bei einer einzigen Tour sehen wird.
Der Knopf wurde ja jetzt schon gedrückt. Welche Tür ist denn jetzt frei? Dann ist das jetzt sozusagen die erste Tür, durch die wir gehen und das Labyrinth betreten.
David Garcia ist der Berliner Kurator der Ausstellung. Er hat sie vor einem Jahr in Paris gesehen und wollte sie seitdem nach Berlin bringen.
Wichtig für die Ausstellung war es uns, dass wir ein möglichst breites Spektrum seines Schaffens abbilden und auch sehr viel Abwechslung machen. Tim Burtons Welt ist ja nicht ausschließlich düster, melancholisch, grau. Nein, sie ist ja auch manchmal bunt und überzeichnet und comichaft, wie die meisten seiner Literaturvorlagen, die er verfilmt hat.
In den wabenförmig angelegten Räumen befinden sich Plastikfilmfiguren in detailgetreu nachgemachten Kostümen. Die Corpse Bride und ihr Bräutigam aus Hochzeit mit einer Leiche sind beispielsweise in einem geheimnisvollen, düsteren Wald anzutreffen. Der verrückte Hutmacher aus Alice im Wunderland zusammen mit Riesenpilzen. Im Raum mit der Roten Königin wandelt ein Grinsekatze-Hologramm durch die Wände. Beim Beetlejuice-Besuch sind das überall hin projizierte Käfer. In kleineren Ecken verstecken sich Figuren aus Tim Burtons Gedichten und Kurzgeschichten. Kurze Texte erklären Burtons Vorlieben zu Pop- und Gothic-Kultur sowie zu Cartoons und zur Groteske. Rund 150 Zeichnungen und Gemälde aus dem Tim Burtons Archiv ermöglichen Einblick in die Entstehung der Figuren. Extra für Berlin wurden einige von ihnen animiert und werden in Bildschirmen gezeigt. Brandy Pomfret from Tim Burton's Production.
There's some drawings from a project from about.
Es gibt Zeichnungen von einem Projekt aus dem Jahr 1987. Tim war damals etwa 29 Jahre alt und zeichnete Tapeten für Szenen, an denen er arbeitete. Diese Tapeten tauchten später als Geschenkpapier in Tim Burton's Nightmare Before Christmas auf einigen Geschenken auf. Und es gibt einige Charaktere aus den frühen 80ern, deren Köpfe und Fliegen die gleichen wie die von Jack Skellington sind. Und so findet man diese kleinen Details, je mehr man weiß, wo man nach ihnen suchen muss.
Die Tim Burton-Ausstellung erinnert in ihrer Konzeption an ein modernes Labyrinth. Einst Orte, in denen man sich verlieren oder sogar ein antikes Monster wie den Minotaurus darin einsperren konnte. Inwieweit man sich jetzt in der Berliner Ausstellung verlieren und von Tim Burtons Monstern fressen lassen kann, erklärt David Garcia.
Man kann sich höchstens in Tim Burtons Geist verlieren, nicht aber in der Ausstellung. Und die Monster, die wir da finden, sind nicht unbedingt immer Monster. Es sind auch Comicfiguren und vielschichtigen Figuren seiner Filme, die ja auch nie monodimensional sind. Sie sind ja immer mehrdimensional. Sie haben auch oft sehr viel Tiefe.
Monster haben in Tim Burtons Imagination einen dauerhaften Platz, so ist auch eine Ausstellung ohne sie nicht zu denken. In seiner Jugend identifizierte sich der Regisseur mit den entstellten Bestien der B-Movies, die imposanter erschienen als ihre glanzlosen menschlichen Gegenstücke. Als Teenager auf der Highschool begann der 1958 in Kalifornien geborene Tim Burton, seine eigenen missverstandenen Monster zu erschaffen. Er zeichnete zum Beispiel einen Jungen mit Scherenhänden. 1990 wurde aus dieser juvenilen Kritzelei die Hauptfigur von Edward mit den Scherenhänden. Tim Burton liebt seine Monster. Es sind missverstandene Außenseiter, die das Publikum ins Herz schließt. Diese ungebrochene Empathie prägt das Universum von Burton, meint auch der Kreativkoordinator der Ausstellung Alvaro Molina.
Ich habe gelernt, dass das Besondere an Monstern und an fantastischen Schöpfern ist, dass sie wirklich menschlich sind und Gefühle haben und dass sie Emotionen in uns wecken, dass sie wie echte Menschen sind und wir Atmosphären und Charaktere entdecken, die auf den ersten Blick seltsam erscheinen, aber man erkennt, dass es etwas Normales ist und dass wir auch so sind.
Die Exponate der Ausstellung gehen untereinander subtile Verbindungen ein und bilden so einen schlüssigen Einblick ins Tim Burton-Universum. Und wer Tim Burtons Welten richtig gelesen hat, der kommt wieder raus aus dem Ausstellungslabyrinth. Unbeschädigt, aber vielleicht bereichert. Und ganz normal durch eine Tür. Denn so viel sei es verraten. Die letzten vier führen alle ins Foyer.
Arkadiusz Huber nahm uns mit in die interaktive Ausstellung Tim Burtons Labyrinth. Sie ist derzeit zu sehen in der Ratssetzerei in Berlin. Ab Mittwoch, da brüllt er wieder, der Leopard in Locarno, wenn das 77. internationale Filmfestival im Schweizer Tessin eröffnet wird. Das kleinste der A-Festivals in Europa ist seit Jahren der Ort, an dem das Kino in seinem ganzen Kunstwillen eine neue Heimat gefunden hat. Unter dem künstlerischen Leiter Jonah A. Nazzaro hat sich Locarno aber auch als Ort für das Genre-Kino gemausert und setzt ganz speziell auf junges, aufregendes Kino der Zukunft. Letztes Jahr, da war Locarno auch das erste Festival, das den Doppelstreik der Autoren und Schauspieler in Hollywood zu spüren bekam. Und dieses Jahr gibt es zum ersten Mal seit langer Zeit keinen US-Film im Wettbewerb. Für Jonah Nazzaro aber eine rein künstlerische Entscheidung und keine Folge des Streiks.
Die Konsequenz vom Streik, die fühlt man immer noch in der Industrie, nicht nur in Locarno.
Wenn man nur denkt an alle die Filme und Projekte und Produktionen, die entweder gestrichen oder unterbrochen worden sind und wie sich die verschiedenen Gewerkschaften weiter diskutieren gegenüber den großen Studios, aber die sogenannte Abwesenheit, ich würde es nicht so nennen, weil wir überall amerikanische unabhängige Filmprogramme haben, hat mehr mit einer künstlerischen Entscheidung zu tun.
Politisch wird es auch quer durch alle Sektionen werden. Die Autoren, Filmerinnen und Filmer erzählen von der Gefahr, mit der sich die Demokratien auf der ganzen Welt konfrontiert sehen, meint Nazzaro. Das zweite Thema des Festivals, das sei künstliche Intelligenz.
Ein Thema zum Beispiel ist die Gefahr der zeitgenössischen Demokratien gegenüber Autoritarismus. Und das ist in verschiedenen Formen erzählt. Das heißt zum Beispiel im familiären Niveau mit Allegorien oder auch symbolistischer Erzählungsweise. Die ganze Thematik der Auflösung der Demokratie gegenüber die Gefahr von Autoritarismus ist ein bisschen überall aufgetaucht, von verschiedenen Filmen, von den Kurzfilmen hinüber zum Hauptwettbewerb. Ein anderes Thema ist wieder das von der künstlichen Intelligenz. Aber das hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie wir das Erbe unsere Erzählstrategien weiterentwickeln oder nicht und wie wir das weitergestalten eben oder nicht.
Im Wettbewerb um den goldenen Leoparden sind viele alte Bekannte wieder mit dabei, darunter der Koreaner Hong Sang-soo. Viele Gewinner des Festivals zeigen sich auch, wie der Chinese Wang Bing. Die Filme bieten zudem einen Einblick in den Alltag junger Menschen und vor allem weiblicher Lebenswelten aus Osteuropa, China, Türkei und Italien. Dabei verdient der libanesische Film Green Line der Regisseurin Sylvie Baliot besondere Aufmerksamkeit, weil er einen Ausweg für unsere Kriegsgebeute Gegenwart sucht, meint Jonah Nazzaro.
Ich finde sehr, sehr stark die sogenannten Dokumentarfilm The Green Line über den Bürgerkrieg in Lebanon. Und das ist leider wieder so ein Thema, das wieder so wichtig wird. Und Lebanon hat ja wirklich schon sehr, sehr, sehr gelitten während diesem furchtbaren Bürgerkrieg. Und dieser Film schafft es, diese ganze Geschichte in eine ganz, ganz, ganz klare, nicht ideologische Weise zu erzählen. Und es schafft auch etwas fast Unerhörtes an den Tisch des Gespräches zu bringen. Und das ist, dass der echte Wahnsinn die Idee ist, dass man irgendwie einfach an den Frieden denken muss.
Ansonsten ist die 77. Ausgabe von Locarno eine sehr deutschsprachige Angelegenheit geworden, was uns irgendwie freut, denn auch Christoph Hochhäusler präsentiert seinen ersten französischsprachigen Film im Wettbewerb. Der Kurzfilmer Willi Hans zeigt mit Der Fleck seinen Debütfilm und aus Österreich und der Schweiz sind die Stars des jungen Arthouse-Kinos wie die Zürcher Brüder und Kurtwin Ayub mit neuesten Werken präsent.
Das ist nicht immer unbedingt so. Das hat sehr viel mit den Filmen zu tun. Wir sind ein internationales Festival und wir sind natürlich super glücklich, dass wir so viele gute Schweizer Filme haben. Und wir sind auch natürlich sehr glücklich, dass wir so gute Filme und Talente von Österreich und Deutschland vertreten sind in Locarno. Aber das ist wirklich keine sprachlich-politische Entscheidung, die man im Vornherein getroffen hat, weil es eben so sein muss.
Prominent wird es dann vor allem auf der legendären Piazza Grande, dem größten Open-Air-Kino Europas, wo bis zu 8000 Menschen Platz haben werden. Dort werden dann nicht nur Oscar-Gewinner Alfonso Cuarón und die Oscar-Gewinnerin Jane Campion mit Preisen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, sondern auch das moderne, mutige, neue Genre-Kino gefeiert.
Ich bin ganz, ganz happy, dass wir den neuen Film von Alice Lowe haben, Time Stalker. Das ist so eine feministische Science-Fiction-Revenge-Fantasy. Das ist so eine Geschichte von einer Bäuerin, die in einem mittelalterlichen England zusieht, wie ein Räuber zu Tode verurteilt wird. Und unglücklicherweise ist sie total verknallt in diesen Mann. Und sie entscheidet, dass sie diesen Mann durch die Jahrhunderte verfolgen wird.
Das 77. Filmfestival von Locarno beginnt also am Mittwoch und wir sind den nächsten Samstag mitten im Getümmel und sprechen dann unter anderem mit Christoph Hochhäusler, der gerade bestätigt hat, dass er live kommen wird, um über seinen neuesten Film La Mort Viendra zu sprechen. Auch Willi Fleck wird uns besuchen. Viel mehr zum Filmfest hören Sie dann auch im Programm von Deutschlandfunk Kultur, in unseren Sendungen Studio 9 am Morgen und unserem Kulturmagazin Fazit. Damit geht diese Episode von Vollbild zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.